SWR Kultur. Gast vor 8.
Ich habe ja ein Faible für Menschen, die sich mit Außenseitern beschäftigen, mit Menschen, die eine andere Perspektive auf unser Leben haben. Und nicht zuletzt deshalb freue ich mich sehr, heute in dieser Sendung mit Jonas Engelmann zu sprechen. Heute erscheint das neueste Werk von Jonas Engelmann. Es heißt Gesellschaftstanz und ist eine Sammlung von Essays über Außenseiter in der Popmusik und darüber, wie kritisch Popmusik eigentlich sein kann. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Gast vor 8, Jonas Engelmann. Willkommen bei SWR Kultur am Abend.
Hallo, grüße Sie.
Herr Engelmann, man schreibt ja Bücher, nehme ich mal an, mit so einem Grundgefühl. Was für ein Gefühl hatten Sie denn beim Schreiben dieses Buches? War das Bewunderung für Musikerinnen und Musiker, die ihren eigenen Weg gehen, oder auch so ein bisschen Melancholie, weil die ja oft auch gegen gesellschaftliche Wände anrennen?
Ja, ich glaube, da haben Sie das gesagt, was bei mir da drin gesteckt hat, nämlich beides. Ne? Einerseits, dass ich Popkultur tatsächlich als Ort begreife, der auch so utopische Momente bereithalten kann, in denen sich irgendwelche gesellschaftlichen Außenseiter zu Wort melden können oder wo sie einen Raum finden können, und der aber gleichzeitig, also Popkultur, ja auch Teil des Kapitalismus ist und wo man sich sozusagen auch behaupten muss und wo man ganz schnell auch untergeht. Und diesen Widerspruch, der ist, glaube ich, das, was ich versucht habe, in dem Buch so ein bisschen aufzugreifen.
Diese Grundhaltung des Außenseiters, also ein Außenseiter, der das ja vielleicht auch sein will, ja, ist Ihnen die persönlich eigentlich sympathisch? Also Sie waren ja, darüber werden wir später nochmal ausführlicher sprechen, Sie waren ja selbst mal in einer Punkband.
Klar, also ich habe natürlich große Sympathien für Menschen, die sich sozusagen vom Rand der Gesellschaft aus kritisch zur Gesellschaft äußern und sich irgendwie von da aus als Außenseiter verstehen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch in diesem Bild des Außenseiters eine große Ambivalenz drin, weil die meisten Außenseiter sich das ja nicht frei aussuchen können, ob sie das sein wollen oder nicht, sondern sie werden eben zu Außenseitern gemacht und müssen darum kämpfen, irgendwie gehört zu werden. Und das ist eine Ambivalenz, die natürlich darin steckt und weswegen ich sozusagen einerseits diejenigen bewundere, die trotz der Ausgrenzungserfahrungen, die sie gemacht haben und dem zum Außenseiter gemacht werden, es geschafft haben, irgendwie sich einen Ort zu schaffen und Gehör zu verschaffen. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein großes Verständnis für Menschen oder eine große Sympathie für Menschen, die sich ganz bewusst an den Rand stellen und von da aus sozusagen auf Pop oder auf Gesellschaft blicken.
Machen wir es mal konkret. Sie sprechen in Ihrem Buch über ganz unterschiedliche Musikerinnen und Musiker, zum Beispiel über die amerikanische Soul-Sängerin Aretha Franklin, über die R&B-Musikerin Jennifer Lopez und die Punk-Musikerin Frank. Das ist ja erstmal ein sehr, sehr breites Spektrum. Was haben die denn gemeinsam für Sie?
Naja, also diese drei speziell haben jetzt nicht so viele Schnittpunkte, sage ich mal.
Aber sie sind in Ihrem Buch.
Sie sind in dem Buch versammelt, aber mit ganz unterschiedlichen Fragen. Ne? Bei Jennifer Lopez geht es darum, dass sie sich sozusagen in Songs ihre soziale Herkunft aus einem ghettoisierten schwarzen Amerika schön zu singen und zu behaupten, ich habe mich gar nicht verändert, obwohl ich daherkomme. Ne? Also dieser berühmte Song I'm Still Jenny from the Block, wo sie ja darüber singt, dass sie sich gar nicht verändert habe durch ihren Erfolg. Das ist natürlich eine ganz andere Perspektive und eben auch keine Außenseiterperspektive, sondern eine, die dazugehören will. Und da ist natürlich eine ganz andere Perspektive, die von zum Beispiel Aretha Franklin, die in ihren Songs immer versucht hat, auch eine schwarze Bürgerrechtsbewegungsperspektive an ein großes Publikum zu vermitteln und die Unterdrückungsmechanismen eben aufzuzeigen und nicht zu verschleiern. Und deswegen sind das schon zwei sehr unterschiedliche Perspektiven, und dass sie jetzt im Buch zusammen sind, ist dann vielleicht die einzige Schnittmenge zwischen diesen beiden Personen.
Ist eine schöne und auch gut im Buch gut beschriebene Schnittmenge. In dem Buch porträtieren Sie auch zum Beispiel Moishe Mosar und Kinky Friedman. Das sind so zwei jüdische Musiker, die in Genres zu Hause waren, die so überhaupt nicht passend zu dieser Stereotypenwahrnehmung, die man von jüdischer Kultur hat. Die waren nämlich in Country und Punk zu Hause. Vielleicht machen wir es ein bisschen allgemeiner, die Frage, wie groß ist denn überhaupt der Einfluss jüdischer Kultur auf die Popkultur?
Na, da ist schon sehr viel Einfluss da. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch ein Kapitel über Leonard Cohen, der ja einer der prägnantesten Singer-Songwriter des 20. Jahrhunderts ist und der eben auch sehr stark mit seinem eigenen jüdischen Background oder seinen eigenen jüdischen Background sehr stark in die Musik hat fließen lassen. Und so gibt es ganz viele Musikerinnen und Musiker, die einen jüdischen Hintergrund haben. Auch viele, die nicht in der ersten Reihe, sondern vielleicht als Produzenten oder als Ideengeber gewirkt haben. Ne? Ich sag mal, so jemand wie Malcolm McLaren, der die Sex Pistols erfunden hat, hat, hatte auch einen jüdischen Background. Und das steckt auch durchaus in bestimmten Positionen, die er dann über die Sex Pistols hat vertreten wollen, mit drin. So, ne? Und deswegen ist dieser Einfluss von jüdischen Musikerinnen und Musikern nicht zu unterschätzen, aber der ist eben nicht so deutlich und nicht so sichtbar. Kinky Friedman, den Sie eben genannt haben, der hat das zum Beispiel für die Country-Szene auf eine sehr offensive Weise versucht, seinen eigenen jüdischen Hintergrund zu thematisieren und auch provokant einzusetzen, ist damit aber natürlich in dieser Country-Szene nicht so richtig angekommen. Und gleichzeitig war er, weil er als Country-Sänger aktiv war, in der jüdischen Community jetzt nicht so, war da auch ein Außenseiter, sage ich mal. Also er hat sich sozusagen in beiden Regionen, in denen er sich bewegt hat oder die er sozusagen mitgebracht hat, am Rand bewegen müssen.
Wir sprechen gleich weiter. Jetzt hören wir erstmal einen Titel von einer Musikerin, um die es auch in ihrem Buch geht. Wir hören die amerikanische Punkmusikerin Frank mit dem Titel One of the Girls. Was mögen Sie denn an Frank?
Frank ist ziemlich spannend, weil sie eine der ganz frühen Musikerinnen im Punk war, der schon auch sehr männerdominiert war zum größten Teil und sich gleichzeitig dort als lesbische Jüdin sozusagen geoutet hat und den Punks auch diese komischen und durchaus ja problematischen Provokationsgesten, die die hatten, ne? Also zum Beispiel mit Hakenkreuzen provozieren zu wollen, das hat die denen ziemlich um die Ohren gehauen und gesagt, mich greift das ganz anders an und ich will damit eigentlich nichts zu tun haben und finde das nicht okay. So, ne? Und sie ist dann später eher so Richtung Folk gegangen und ist dann ganz im hohen Alter als die erfolgreichste Tupperware-Queen Amerikas gefeiert worden. Darüber gibt es auch einen Doku-Film. Also sie hat sehr viele Stationen in ihrem Leben hinter sich.
Tupperware?
Tupper. Tupperdosen.
Wirklich?
Ja, die hat Tupperpartys gefeiert, die allererfolgreichsten an der ganzen Westküste.
Hat sich also dann doch verkaufen lassen, indem sie das verkauft hat?
Kann man so sehen, ja.
Okay, wir hören Musik vom Punk zur Tupperware.
The girls are sitting out by the pool. Quite a few live in Malibu. They've got their sandwiches in their igloo cooler.
Wir sprechen mit Jonas Engelmann, Autor, Verleger, Lektor und Journalist und heute unser Gast vor acht. Sein neuester Essayband heißt Gesellschaftstanz und erscheint heute. Herr Engelmann, Sie schreiben über Subkultur, die Sie geprägt hat, das ist der Punk. Sie waren sogar 5 Jahre in einer Punkband. Angeblich bestehen Punk-Songs ja immer aus genau 3 Akkorden. Wie war das in Ihrer Band?
Wir hatten, glaube ich, 2. Ich weiß es nicht.
Also es war doch reduziert. Noch einfacher oder noch avancierter?
Na, wir waren einfach nicht gut. Ne? Aber das spielt ja im Punk interessanterweise ja keine Rolle. Ne? Also egal, ob 2 oder 3 Akkorde, darauf kommt es dann ja gar nicht so sehr an, sondern um das einfach mal machen und sich nicht sozusagen an Erwartungen von außen halten.
Na, Sie haben es aber 5 Jahre durchgehalten mit den 2 Akkorden. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also welches Instrument und welches Outfit?
Ich habe Bass gespielt in der Band und Outfit, naja, also wir waren jetzt keine ausgeprägten Punks, die das mit Iro nach außen getragen haben oder so, ne? Oder gefärbten Haaren. Wir waren eher dezente Gymnasiasten-Punks, die das anders ausgelebt haben. Wir haben schon irgendwie so eine gewisse Provokationsgesten nach außen getragen und auch
zum Beispiel, muss ich jetzt nachfragen?
Naja, so, ich sag mal so Verweigerungshaltung in der Schule oder diese Kein-Bock-Haltung, die aber natürlich jetzt nicht nur im Punk, sondern unter vielen Jugendlichen verbreitet ist. Aber wir haben es sozusagen uns über Punk erklärt. Aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das für mich Entscheidende gewesen am Punk, hatte Punk für mich immer auch sehr viele politische Aspekte. Ne? Also, dass sich die Texte von vielen Punkbands sich eben nicht nur mit so Provokationen und Kein-Bock beschäftigt haben, sondern mit ganz konkreten politischen Fragen und Gesellschaftskritik geübt haben und viele Punk-Musiker ganz früh sich zum Beispiel schon mit Fragen von Vegetarismus, Veganismus und solchen Sachen beschäftigt haben. Also das hat für mich alles eine große Rolle gespielt, dass da für mich in der Musik und eben über die Musik hinaus, in den Texten und in dem ganzen Kontext Punk sich sehr viel abgespielt hat.
Jetzt muss ich nochmal das in den Kontext Ihrer Jugend stellen. Sie sind aufgewachsen in der ländlichen Gegend des Mittelrheins und zwar am Fuß der Lorelei. Da waren Sie auf der Schule. Wie kam das denn da an? Also wie sind Sie da mit Ihren Fragen, die für Sie wichtig waren, auch die Gesellschaftskritik, wie sind Sie da angekommen und wie haben Sie angeeckt und sich entwickelt?
Naja, also zweierlei. Also einerseits, in dem wie kam das an, da stecken ja 2 Fragen drin. Nämlich einerseits, wie kam Punk eigentlich dort in diese Provinz? Natürlich irgendwie sehr verzerrt einerseits. Ne? Also wir haben uns dann unseren eigenen Punk gestaltet, weil wir ja gar nicht wussten, wussten, wie ist, sieht das eigentlich in echt aus, weil Internet gab es damals ja noch nicht. Und gleichzeitig war das aber tatsächlich etwas, was gerade vielleicht in dieser Provinz auch funktioniert hat. Da gab es kleine Clubs, kleine Punk-Clubs, wo Konzerte stattgefunden haben. Es gab eine Struktur, die irgendwie, eine Vernetzung, die stattgefunden hat. Und das ist was, was, glaube ich, damals, das war ja so in den 90ern, auch in vielen Provinzen in Deutschland genauso war. Ne? Dass es so kleine Jugendzentren gab, wo es eine aktive Szene gab. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch meinte mit diesen politischen Aspekten von Punk. Das ist auch was, wo man sich begegnet ist, wo man sich vernetzt hat, dass es einen Ort gab, wo man zusammenkommen konnte. Und das hat funktioniert. Wie das ankam nach außen, das weiß ich nicht. Also meine Eltern waren relativ tolerant, was das betraf.
Schade andere, eigentlich für so einen Punk.
Ja, das ist ein anderes Problem vielleicht. Andere Eltern waren da wahrscheinlich weniger tolerant. Also ja. Man hatte schon auch noch die Möglichkeit, in den 90ern damit zu provozieren.
Sie haben dann irgendwann die Punk-Gitarre, nee, der Punk-Bass war es bei Ihnen, an die zur Seite gestellt und Sie haben Literaturwissenschaften studiert und Sie haben promoviert über Gesellschaftsbilder in Comics. Also viele werden bei Comics vielleicht erstmal an reine Unterhaltung denken. Was erzählen denn Comics darüber, wie es wirklich im Leben zugeht? Auch das, was nicht so schön ist. Können Sie da ein Beispiel geben?
Na, ich habe mich zum Beispiel in der Doktorarbeit damit beschäftigt, wie Comics über Rassismus nachdenken können, weil Comics ja durchaus, das ist ja auch das, was Comics ausmacht letztendlich, ja über Stereotypisierungen arbeiten müssen oder Reduzierungen. Ne? Also im Grunde die große Frage, wie kann man einen, weiß ich nicht, Afroamerikaner abbilden in einem Comic, ohne ihn zu einer Karikatur zu machen und gleichzeitig vielleicht über rassistische Zuschreibungen reflektieren. Und das war so ein bisschen so eine Fragestellung, die ich in der Doktorarbeit versucht habe aufzubereiten an verschiedenen Facetten. Ne? Also Rassismus war ein Thema, es geht aber auch um Krankheit in der Doktorarbeit, also wie sozusagen das gesellschaftliche Bild von zum Beispiel AIDS im Comic aufgegriffen wurde und sich damit auseinandergesetzt wurde, auch mit Ausgrenzungen wiederum, was ja auch so ein roter Faden offensichtlich ist, dessen, womit ich mich beschäftige. Ne? Wie werden Menschen zu Außenseitern gemacht? Über Bilder zum Beispiel, über Zuschreibungen. Und das ist eben was, was es nicht nur in der Popmusik als Thema gibt, womit ich mich in dem aktuellen Buch beschäftigt habe, sondern eben auch in anderen medialen Feldern, wie zum Beispiel dem Comic.
Nach dem Studium waren Sie dann zunächst Lektor. Seit 2006 sind Sie beim Ventil Verlag. Das ist ein kleiner Verlag. Was kann man denn gerade bei einem kleinen Verlag besonders gut erreichen, Ihrer Erfahrung nach?
Nein, man hat halt eine Nische, in der man sich befindet. Und beim Ventil Verlag ist das Nischenthema eben Popkultur und die Frage, was Popkultur über Gesellschaft erzählen kann oder wie gesellschaftliche Fragen in Popkultur eindringen und da reflektiert werden. Da gibt es durchaus ein Publikum in Deutschland und wir sind eben der Verlag, der das bedient. Und das ist was, was man eben in so Kleinverlagen, glaube ich, schon ganz gut erreichen kann, dass man für einen bestimmten Zugang zu einem Thema steht und als das auch wahrgenommen wird.
Jonas Engelmann, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.